Ja, mit dem Einsegnungsvers, den ich gekriegt habe, da habe ich einen zweiten unterschlagen, also noch einen zweiten Vers dazu. Da geht es nämlich weiter: Du aber sei nüchtern in allen Dingen, da wüsst ihr wahrscheinlich, dass ich gerne Rotwein trinke. Leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums und richte dein Amt redlich aus. Moritz Brück haben sie zwar gesagt, so langer Text, passt gar nicht auf die Urkunde. Und er hat gesagt, es macht nichts, müssen wir kleiner schreiben, es gehört trotzdem zusammen. Und das, der Vers, der hat mich, oder begleitet mich immer wieder. Heute Abend sind wir im Johannesevangelium, Kapitel 11. Wer eine Bibel hat, der kann da immer ein bisschen mitlesen. Johannesevangelium, Kapitel 11. Also wenn man sich so die ganze Menschheitsgeschichte mal anguckt, da gab es noch nie eine Kultur, eine Religion, eine Zeit, wo es nicht ein Glauben an einem Weiterleben nach dem Tod gegeben hat. Also die einzige kleine Ausnahme, das ist so das kleine Völkchen der Atheisten. Also die denken wirklich, mit dem Tod, da ist eben Sense. Ansonsten hat ja der Glauben an ein Weiterleben nach dem Tod ja Hochkonjunktur. Also da gibt es so die verschiedensten Leute, die sagen, ja, irgendwas mit der Seelenwanderung, Reinkarnation oder sowas, das wird es schon geben. Manche sind der Meinung, die waren früher schon mal irgendwann auf der Welt. Franz Beckenbauer, der dachte, da war schon mal Gänseblümchen auf einer Fußballwiese. Also da gibt es so die verrücktesten Vorstellungen. Die Lehre von der Seelenwanderung, die stammt ja aus Indien, aus dem Hinduismus. Und dort gilt die allerdings als Strafe. Und viele denken heute noch, das wäre irgendeine Belohnung oder sonst irgendwas. Also die Lehre von der Seelenwanderung, das ist einfach nur ein großer Betrug und ein tödlicher Irrtum. Die Bibel, die sagt etwas anderes. Im Hebräerbrief, da steht, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und der Gedanke, dass es mal noch ein Gericht gibt, ist ja für manche noch schwerer zu ertragen. Denn wenn das stimmt, dann wird ja jeder für sein Leben noch einmal zur Rechenschaft gezogen. Also das ist ungefähr so, du gehst mit einem großen Warenkorb in irgendeinen Supermarkt rein und egal, ob du nach 5 Minuten wieder rauskommst oder nach einer Stunde, irgendwann musst du vorne mal bei der Kasse vorbei. Und dann wird das ganze Zeug aus dem Korb rausgetan, geht auf das Laufband und ja, dann musst du halt bezahlen. Und ähnlich ist das mit dem Gericht, da wird nochmal alles das rausgeholt und dann geht es ans Bezahlen. Wird alles das, was wir getan haben, unterlassen haben. Und weil wir das gar nicht bezahlen können und das ja schon längst einer gemacht hat, deshalb ist es eben wichtig, dass wir Jesus kennen. Und da ist der oberste Grundsatz eben nicht mehr Hauptsache gesund, sondern Hauptsache gerettet. Und dann gilt nicht mehr, wie kriege ich da mein Leben möglichst gut hin, sondern wie kriege ich es hin, dass letzten Endes Gott gut zu mir ist. Weil aber viele Leute davon nicht wissen wollen und weil sie die Frage gar nicht aushalten, deshalb gibt es so verschiedene Tricks, um sich da irgendwie drumherum zu mogeln. Da wird von einem schönen Tod gesprochen, da gibt es Berichte von Leuten, die klinisch tot waren, von einem Tunnel, von einem hellen Licht, alles wird schöner und heller und tiefen Frieden und alles Mögliche findet man da. Also ich bestreite nicht, dass die Leute da irgendwas erlebt haben, also das ist durchaus möglich. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass die schon mal im Himmel waren und wieder umgedreht sind, um uns das zu erzählen. Also das ganze Gerede vom schönen Tod ist letzten Endes ein Versuch, über dieses schreckliche Ereignis ein bisschen Zuckerguss drüber zu streichen, damit es nicht ganz so hart klingt. Die Bibel, die ist da eben viel nüchterner. Und nun sagt aber ein Sprichwort, keine Regel ohne Ausnahme. Und wir finden tatsächlich Berichte in der Bibel von solchen Ausnahmen. Und Johannes 11, da steht einer davon. Da wird von einem berichtet, der tot war und wieder lebendig wurde. Also jedenfalls für ein paar Jahre, dann ist er ja wieder gestorben. Und da geht es los im ersten Vers. Es lag aber einer krank. Dann wird erklärt, wer das gewesen ist. Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Also Jesus kannte die Familie, da ging er oft hin, da fühlte sich dort scheinbar wohl, da war er öfter, da hat er immer mal was zum Kaffee trinken, zum Kuchen essen dort bei der Familie. Da gab es die Martha, als wenn die dabei war, bei der konntest du nicht in Ruhe Kaffee trinken. Sobald da irgendein Streusel runtergefallen ist vom Kuchen, ist die sofort aufgesprungen, hat einen Besen geholt und alles sauber gemacht. Das war so ein bisschen ihre Art. Also die hat sich da drum gekümmert. Sonst war die ganz okay, aber hatte da ein bisschen Art Putzwahn gehabt. Das war etwas schwierig. Die Maria, das ganze Gegenteil, die hatte hochspirituelle Gedanken den ganzen Tag. Dann gab es den Lazarus, der ist nicht so alt geworden, lag wahrscheinlich an seinen beiden Schwestern, weiß man nicht genau. Und Jesus hat aber zu dieser Familie nie gesagt, jetzt reißt euch doch einmal ein bisschen zusammen. Benehmt euch mal wie echte Christen, ein bisschen ausgewogen. Der hat sich bei den dreien wohlgefühlt. Der hat gesagt, lernt mal ein bisschen voneinander. Die Martha, die soll mal ein bisschen von der Maria lernen. Und die Maria, die wurde dann ein bisschen praktisch und hat Jesus dann mal mit Öl gesalbt. Also so war die Familie dort. Es lag aber einer krank. So geht es hier los. Und das geht ja nicht bloß den Lazarus so. Im Prinzip kannst du die ganze Menschheit so bezeichnen. Die Menschheit liegt da und ist krank. Und überall, wo Menschen sind, da gibt es auch Krankheit. Da gibt es auch Leute, die krank sind. Und die Probleme, die werden scheinbar immer größer. Es wird alles schwieriger. Und man hat den Eindruck, keiner weiß so richtig, was kann man denn dagegen tun? Und nun sagt die Bibel, dass Gott die Welt liebt. Und deshalb wenden wir uns Christen ja immer wieder mit der Bitte an Gott, komm und hilf. Und oft hat man eben den Eindruck, da kommt nicht, da hilft nicht oder da hört scheinbar nicht. Also so ging es jedenfalls den beiden Schwestern, die wissen, dass es Jesus mit Lazarus eng befreundet sind und deshalb schicken die eben diese Nachricht und lassen ihn ausrichten, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Also mehr müssen die nicht sagen. Jesus weiß Bescheid, auch ohne Krankenakte, der, den du lieb hast, der ist krank. Das ist die ganze Botschaft, die ganze Bitte. Also die erklären Jesus nicht, was er nun machen soll und wie er das machen soll. Die zweifeln nicht an der Liebe Gottes. Und es gibt da das Gegenteil, dass Leute krank werden und die dann den Schluss daraus ziehen, ich will mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Also so einen Fall gab es bei uns im Ort, ist die Frau relativ schnell und schwer krank geworden. Die hat gesagt, ich will bei meiner Beerdigung überhaupt keinen Pfarrer sehen. Und der Mann, der ist jetzt erst vor ein paar Wochen gestorben, der hat gesagt, nee, ich will an diesen Jesus dranbleiben. So unterschiedlich kann das manchmal aussehen. Und manche sagen eben, den Gott der Liebe, den gibt es überhaupt nicht. Das ist ja nur der beste Beweis, dass es so viele Krankheiten ergibt. Und das wird nicht nur von gottlosen Spöttern gesagt, wenn du selber vor Schmerzen auf dem Bett liegst oder am Sterbebett eines Menschen hockst, den du gerne hast, dann kann es passieren, dass du auch manchmal solche Gedanken hast. Und da muss man sich gar nicht schämen dafür. Es gibt teuflische Schmerzen, die können manchen Glauben zum Schmelzen bringen. Und das ist immer der Teufel, der dich an der Liebe Gottes zweifeln lässt. Und da halt dich dran fest und bleib da dran. Der beantwortet Gebete Jesus auch manchmal völlig anders, als man das erwarten kann. Ich habe das schon erzählt, ich bin im Elternhaus aufgewachsen, wo mir unsere Eltern immer viel beigebracht auf dem Glauben und wir da viel mitbekommen haben. Und eben auch, dass Gott nicht alle Gebete erhört. Wir hatten Landwirtschaft, mein Vater hatte sich eine Zeit lang Rückennerv eingeklemmt, da konnte also gar nicht groß machen, da lief bloß mit Krücken rum. Und mein Großvater wollte mit den Pferden los, und da hat die Pferde eingeschirrt und eins war dabei, das eben sehr schreckhaft war. Und beim Einschirren ist das Viech irgendwie erschrocken, ist rumgesprungen und hat meinem Großvater einen Schubs gegeben, dass da mit dem Kopf auf den Weg gefallen ist. Das hat erst gar niemand so richtig mitgekriegt, bis das meine Mutter gesehen hat. Die hatten dann so unterm Pferd vorgezogen, am Wegrand so halb hingelegt. Dann kam mein Vater dazu mit den Krücken runter. Und dann habe ich als Kind gesehen, wie die zwei miteinander gebetet haben. Also ich habe gemerkt, das ist schon eine ernste Geschichte. Was die gebetet haben, habe ich keine Ahnung. Aber für mich war das beeindruckend, dass die nun nicht diskutiert haben, wie könnte denn das passieren und hättest du bloß aufgepasst und wie auch immer. Die haben die ganze Situation Jesus in die Hände gelegt. Das hat lange gedauert, ehe dann der Krankenwagen kam. Und mein Großvater ist dann 3 Tage später an den Folgen von diesem Unfall gestorben. Also es ist eben nicht so, dass Jesus immer alle Gebete gleich und sofort und vor allem so, wie wir das wollen, erfüllt. Das Gebet hier von den 2 Schwestern, das erreicht Jesus. Da war weit weg, da war gerade aus der Gegend weggegangen. Da wollten sie ihn steinigen, gleich 2-mal. Und Jesus, der weiß, was Angst bedeutet. Also Steinigung, dazu entkommen, das ist nichts Schönes. Also der Todesgefahr ist er gerade entkommen und nun kommt die Nachricht, alles wieder zurück. Und der Protest seiner Freunde, der bleibt nicht aus. Da sagen die Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen. Die haben sich natürlich auch Gedanken gemacht. Jesus lässt sie nicht abhalten, da will sich ja nicht selber vor dem Tod retten, sondern Lazarus vor dem Tod retten. Und dann sagt er, ja, wir gehen dahin und sagt, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Und die Freunde von Jesus denken, prima, schön, wenn er schläft, dann wird es bald besser mit ihm, schlafen ist immer gesund. Und manchmal ist es ja bei uns auch üblich, vom Sterben als Einschlafen zu reden. Das klingt ein bisschen freundlicher. Aber irgendwann kann man das nicht mehr verdrängen und da sagt Jesus, nee, der Lazarus, der ist gestorben. Und es geht zurück nach Bethanien. Und dort stellt sich heraus, als die ankommen, da ist der Lazarus schon 4 Tage lang im Grab. Und da ist nichts zu machen. Und da heißt es, als Jesus kam, fand der Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war aber nahe bei Jerusalem, etwa 1/2 Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Da kriegt man einen Einblick, wie die Situation dort in Bethanien war. Also Trauer und Hoffnungslosigkeit haben sich dort breit gemacht. Das war damals üblich, 7 Tage zu trauern und genau in der Mitte von der Zeit, da kommt Jesus an. Also jedem war klar, hier ist nichts mehr zu machen. Die Familie war bekannt, deshalb waren da auch viele Freunde dort. Die gehörten zum großen Teil zu einer kleinen Gemeinde, die sich da schon in Bethanien gegründet hat. Und trösten, das galt als religiöse Pflicht. Und man muss immer wieder feststellen, so gut gemeint das menschliche Trösten auch ist, letzten Endes bleibt die Trauer trotzdem. Und in diese trostlose Runde, da kommt nun Jesus dazu. Und als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Also die geht hin, die Maria bleibt daheim. Das Erste, was sie sagt, Herr. Also da ist schon mal geklärt, wer hier der Herr ist und was sie von Jesus erwartet und wie sie ihn sehen. Und das Normale ist, dass man leidet, wenn es ans Sterben geht. Also bei aller lebendiger Hoffnung, die man hat, man leidet immer drunter, wenn ein geliebter Mensch nicht mehr bei uns ist. Wir wissen zwar, dass Jesus die Macht vom Tod genommen hat, aber er lässt es eben immer noch zu, dass ein Kind Gottes stirbt. Und daran wird sich nichts oder so lange nicht ändern, bis Jesus selber mal wiederkommt. Und die Martha, die spricht nun, wenn du hier gewesen wärst. Und die Antwort von Jesus ist zu der Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und die Martha sagt, ja, ich weiß es, dann Auferstehung der letzten Tage, dann ist es soweit. Also das Erste, was die Martha sagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, also wenn du vor 4 Tagen da gewesen wärst, dann hättest du ihnen helfen können. Aber nun bist du eben zu spät, es ist alles vorbei, der ist tot. Und die Martha, die glaubte an den Jesus der Vergangenheit. Also wenn er damals da gewesen wäre, dann hätte er was tun können. Aber jetzt ist es eben zu spät. Und dann sagt Jesus, dein Bruder wird auferstehen. Und da sagt die Martha, ja, weiß ich, er wird auferstehen in der Auferstehung am letzten Tag. Und da sagt sie, ja, ich weiß Bescheid, in der Zukunft, da kannst du wieder was tun. Einmal, wenn du wiederkommst am jüngsten Tag. Also da lebt sie mit Jesus in der Zukunft. Also das ist die Vergangenheit, wenn du da gewesen wärst. Und ja, irgendwann einmal, da wird er auferstehen. Und das ist eine Schwierigkeit, die unter uns Christen vermutlich mal auch sehr vorhanden ist und da ist. Viele leben mit dem Jesus der Vergangenheit. Damals, als ich mich bekehrt habe, als ich Ja zu Jesus gesagt habe, da hat Gott gewirkt, da ging mir es gut und da wusste ich, wo es lang geht. Oder es passiert das Gegenteil, man lebt mit einem Jesus in der Zukunft. Na, irgendwann einmal, wenn Jesus wiederkommt, dann wird alles gut werden. Und das, was äußerst selten stattfindet, dass man nicht lebt mit dem Jesus jetzt hier in der Gegenwart. Das ist die Vergangenheit oder die Zukunft, aber dass er heute lebt, dass er jetzt da ist, das vergisst man manchmal sehr schnell. Wir glauben, ja, Jesus, da ist so für die ganz großen Dinge zuständig, für den Himmel und für die Hölle, aber doch nicht für das eintönige und alltägliche Leben, was ich so führen muss. Interessant ist ja in der Apostelgeschichte, gleich am Anfang, 1. Kapitel, da wird beschrieben, dass Jesus so die ersten 40 Tage nach der Auferstehung seinen Jüngern erschienen ist. Und da steht ein Satz da, diesen hat er sich 40 Tage nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. Also wie viele Kennzeichen braucht man, um rauszukriegen, ob er noch lebt oder nicht lebt? Also normalerweise nur eins. Also wenn man in der Feuerwehr ist und da irgendwelche Leute retten muss, wenn da einer dort liegt und sagt, jetzt bin ich aber froh, dass du kommst, dann frage ich ja nicht nach, also lebst du wirklich oder tust du bloß so? Also da reicht der Satz, da guckt man, ob der Puls noch da ist, ob eine Atmung da ist und da ist klar, der lebt noch. Und in der Apostelgeschichte, da war das Jesus scheinbar so wichtig, da gibt er ihnen viele Kennzeichen und zeigte damit, dass er lebt. Und das war deshalb wichtig, weil wir das heute genauso brauchen. Jesus sagt zu der Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Und dann die Frage, glaubst du das? Also Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Nicht ich warte es mal oder ich werde es irgendwann einmal sein. Ich bin es. Ich bin der gegenwärtige Jesus. Ich bin hier. Dass man mit diesem lebendigen Jesus immer wieder auch heute rechnet. Also ich bin die Auferstehung, das erinnert ja an dieses Ich bin damals Mose am Dornbusch, wo Gott sich vorstellt, ich bin. Also ich bin da, mit mir kannst du rechnen. Er ist da in deinem manchmal anscheinend bedeutungslosen, sich immer wiederholenden Alltag. Da ist Jesus da, da ist er interessiert an dich. Der Glaube an Jesus, der besteht ja nicht aus Worten. Also jetzt hier gerade in der Stunde, da hört ihr eine Menge Worte. Aber das ist ja nicht das Christsein. Das besteht ja nicht aus irgendwelchen Ideen, sondern besteht darin, dass Jesus in deiner Familie lebt, in deinen kranken Kindern, die aufs Klo müssen, die sich jeden Tag streiten, da gehört Jesus hin. Mit einem launischen Ehepartner, da gehört Jesus mit rein. Die Rechnungen, die bezahlt werden müssen, da gehört Jesus rein, in den ganz normalen Alltag. Und dass wir das immer wieder neu lernen, ihn einzuladen. Also da ist keine abstrakte Idee, kein vergangener Christus, kein zukünftiger, der ist eben jetzt da. Das sagt er ja selber, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. In dem Hebräerbrief, da wird das mal beschrieben. Also wisst ihr, was der Himmel sein wird? Der Himmel ist eigentlich nichts anderes als die ungebrochene Gegenwart von Jesus. Eigentlich genauso wie heute. Also die Umstände sind besser. Da wird es kein Leid mehr geben, kein Krieg, keine Krankheit. Die Umstände, die sind da wesentlich besser. Aber Jesus ist im Himmel kein Stück mehr lebendiger, als wir das heute ist. Und wenn man heute keinen Wunsch hat, Jesus in den ganz normalen Alltag einzuladen, also da muss man ja mal nachfragen, warum will man dann in den Himmel? Also wenn ich heute gelangweilt bin in der Gegenwart von Jesus, also da gibt es ja überhaupt keinen Grund, in den Himmel zu wollen, denn da ist er ja genauso da. Himmel ist nichts anderes als erlebte Gegenwart Gottes. Und wer keine Freude an Christus findet in diesem Leben, ne, da ist es für den besser, er geht in der Hölle als in den Himmel. Denn in der Hölle, da ist er wirklich die Anwesenheit von Gottes los. Also Christsein heißt, mit dem gegenwärtigen Jesus zu leben. Und das jeden Tag. Und dieses Leben ist, oder sollte es jedenfalls sein, Freudenfest, dass andere an dir sehen können, wie schön es ist, mit diesem Jesus jeden Tag zu leben. Das ist der Sinn des Christseins. Also der ist heute kein Stück weniger lebendiger, als das vor 2000 Jahren ist. Und wenn man in den Gottesdienst geht, die Bibelstunde, nur um das Wissen über Jesus anzuhäufen, ohne mit ihm wirklich praktisch im Alltag zu leben, dann ist das letzten Endes frustrierend. Es ist deshalb frustrierend, weil du viel mehr in der Theorie über Jesus weißt, als man eigentlich erlebt, jeden Tag. Wenn ein Christ über Gott, über Jesus alles weiß, aber nie in der Gemeinschaft mit ihm lebt, dann sind es oft frustrierte Christen. Die sagen, so ein Mist, warum funktioniert denn das nicht? Ich weiß doch alles, wie es sein könnte. Und wenn Martha und Maria nach der Totenauferweckung vom Lazarus gefragt hätte, was bedeutet es, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann hätten die gesagt, es bedeutet, dass Jesus einen Menschen, selbst wenn er schon 4 Tage im Grab liegt, umwandeln kann und aus dem Tod zurückholen kann. Und das ist ja die schöne Nachricht, die für uns heute noch genauso gilt. Wenn dich dein Leben anstinkt, Jesus ist spezialisiert darauf. Der ist gekommen, um solche Leben wieder neu zu machen. Das ist diese gute Botschaft. Und die Frage ist, mit welchem Jesus lebst du? Mit einem aus der Vergangenheit, wo man andauernd dran denkt, das waren aber mal schöne Zeiten, was der alles getan hat, wie er einen vielleicht sogar geheilt hat, wie man ein Wunder erlebt hat, oder mit dem Jesus der Zukunft. Man glaubt zwar, dass das irgendwann einmal passiert, dass er alles neu macht, einen vielleicht in den Himmel holt, aber hier und heute, da hat man wenig Interesse oder überhaupt keine Erfahrung mit Jesus. Interessant ist ja bei den zwei Emmaus-Jüngern, die Geschichte wird man jetzt in der nächsten Zeit bestimmt mal wieder hören, die haben ja nur für einen ganz kurzen Moment Jesus wirklich erlebt. Also die ganze Zeit, wo die mit dem unterwegs waren, abends nach Emmaus, da sind die neben den Herr gelaufen und haben das gar nicht mitgekriegt, wer das gewesen ist. Und nur für diesen kurzen Moment, als die am Tisch gesessen haben und Jesus das Brot gebrochen hat, da haben die wirklich erst gemerkt, Jesus lebt ja. Und als sie das gemerkt haben, war Jesus ja sofort wieder verschwunden. Aber die zwei, die waren dann nicht mehr in ihrem Glauben erschüttert. Die haben von dem Augenblick gelernt, mit Jesus zu leben, obwohl er nicht mehr spürbar und nicht mehr sichtbar da war. Es gibt Momente, da hast du solche Erlebnisse, da merkst du, jetzt ist Jesus da. Jetzt kann ich den vielleicht sogar spüren. Aber suche nicht immer diese Erlebnisse. Die sind manchmal sehr kurz und bloß punktuell in deinem Leben. Also lern in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Und dann wirst du gewisser, dass er da ist. Das Spürtchen, da hat mal gesagt, Gottes Liebe zu fühlen ist was Wunderbares. Aber an Gottes Liebe zu glauben, auch wenn du sie nicht fühlst, das ist mehr. Die Martha, die gibt dann ihrer Schwester, der Maria, Bescheid. Die hat noch gar nicht mitbekommen, dass Jesus überhaupt da ist. Eins ist klar, die macht sich sofort auf die Socken. Sie weiß, jetzt muss ich nicht mehr von Menschen getröstet werden. Jetzt kann ich direkt zu Jesus gehen. Und da wird hier weiter berichtet, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sie uns sah ihn, fiel sie zu ihren Füßen und sprach, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Also die Begrüßung, das ist das gleiche wie bei der Martha. Ihr Vertrauen zu Jesus ist genauso groß, aber ihr Verhalten ist ganz anders. Also die kniet sich gleich hin und weint. Schon daran merkt man, dass die Schwestern grundverschiedene Arten an sich haben. Jesus fängt mit ihr auch kein Gespräch an, sondern da handelt. Maria, die weint. Und das ist das Bild von einem Menschen, der im Angesicht des Todes einfach zusammenbricht. Und dann handelt hier Jesus, und da heißt es weiter, als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihm gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus ging in die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan, könnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben muss? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus weinte. Hier steht, Jesus ging die Augen über. Das ist der kürzeste Vers im ganzen Johannesevangelium. Das Weinen ist aber ein anderes oder steht hier ein anderes Wort hier, als wo die Menschen beschrieben wurden, die um den Lazarus trauerten. Da Jesus weint vor Mitleid mit dem Menschen, die er erlösen will. Der sieht die Welt, der sieht, wo die Menschen leben, was aus ihnen geworden ist und hat tiefes Mitleid. Und dann handelt er. Hebt den Stein weg. Und die Martha, die ist da sehr nüchtern und sagt, Herr, warum denn? Der liegt schon 4 Tage hier drin, da ist nichts mehr zu machen. Und Jesus, da lässt sich nicht beirren, da sagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Also hier wieder die Reihenfolge, Jesus möchte zuerst dein Vertrauen, den Glauben. Und dann wird dieser Glaube durch ein Zeichen bestätigt. Also die Reihenfolge, die ist wichtig. Erst der Glaube, dann die Erfahrung. Also das heißt, wenn man es genau nimmt, kommt erst Gottes Wort, dann das Vertrauen und dann die Erfahrung. Die Martha, die widerspricht ja auch nicht. Der Stein wird weggehoben. Und vor dem Ruf des Lazarus, da betet Jesus. ganz einfach, schon mit der Anrede, Vater. Ohne große Ausschmückung, ohne dass noch irgendwie große Worte gemacht werden, dieses Wort sagt einiges über das Verhältnis zwischen Jesus und Gott. Und er bedankt sich gleich und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Also wie kann er das? Man muss sich hüten, daraus ein Modell zu machen, wie Jesus hier betet. Also ein Modell daraus, unsere eigenen Wünsche zu erfüllen. Man kann das so machen und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich als Bankmanager so viel verdiene, dass ich dir reichlich spenden kann. Hab aber noch nicht einmal die Abiturprüfung geschafft, um überhaupt dahin zu kommen. Also es kann passieren, dass man versucht, Gott durch irgendwelche frommen Tricks seine Wünsche erfüllen zu lassen. Dass Jesus schon dankte, bevor überhaupt irgendwas zu sehen ist, liegt an der Einheit zwischen Jesus und dem Vater. Und er betet deshalb so laut, damit es jeder hören kann und begreifen kann, Jesus und der Vater gehören zusammen. Die zwei, die sind sich schon längst einig, weil Jesus sich immer nach den Willen des Vaters gerichtet hat. Der Wille stand immer an der ersten Stelle. Selbst im Garten Gethsemane, wo das für Jesus sehr schwer wurde, den Gang überhaupt zum Kreuz zu gehen, und wo er mit dem Vater gerungen hat und gesagt hat, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass die Kreuzigung ausfallen. Und wo Gott gesagt hat, nein, es geht nicht anders, du musst diesen Weg gehen. Der war gehorsam. Und nun könnten manche noch sagen, wenn Jesus hier öffentlich betet und eigentlich schon alles geklärt ist, warum betet er denn da überhaupt? Das ist doch Heuchelei. Also es ist deshalb keine Heuchelei, denn Jesus täuscht ja keine Beziehung zu Gott vor, die nicht da ist. Jesus sagt damit, ich handle weder aus eigener Macht oder aus dämonischer Macht, was ihnen oft vorgeworfen wurde, sondern ich handle aus göttlicher Vollmacht. Das eigentliche Ziel von Jesus, das ist nicht unbedingt die Totenauferweckung von Lazarus, sondern das Volk Israel, das soll zum Glauben kommen. Und er rief Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Also ohne große Ausschmückung berichtet uns hier der Johannes, Jesus ruft in das Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Und diese Stimme, die werden wir alle nochmal hören. Ein paar Kapitel vorher, da sagt Jesus, es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und da kannst du deinen eigenen Namen einsetzen. Michael, komm heraus. Könnt aber so eine, woraus denn? Hier ist das klar, aus dem Grab. Aber du sollst eben auch aus der Macht des Todes rauskommen. Und es wird hier beschrieben, wie das möglich ist, weil Jesus das sagt. Der sagt nicht, reiß dich ein bisschen zusammen und dann wird es schon irgendwie und du musst da bloß recht Mühe geben. Der ruft dich, weil er alleine die Macht dazu hat. Er ist die Auferstehung, er ist das Leben. Ganz am Anfang der Schöpfung, da ist es die Stimme, die sagt, es werde. Und dann ist es geworden. Und es ist die Stimme von Jesus, durch den die Schöpfung entstand. Und deshalb, durch diese Macht, konnte Jesus den Lazarus auch wieder rausholen. Und diesen Ruf, komm heraus, gehen wir alle entgegen. Einzelheiten erfahren wir hier nicht. Nur das Wichtigste, der Lazarus, der kommt raus. Der Befehl von Jesus hat das Wunder bewirkt. Und da wird es deutlich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Und die Frage, die gilt uns heute genauso. Glaubst du das? Die Bibel sagt uns, dass es eine Auferstehung geben wird. und dass Jesus wiederkommt und mal auf den Friedhöfen aufgeräumt wird. Als erstes holt er seine Freunde, die Christen aus den Gräbern. Da ist die spannende Frage, ob wir dabei sind. Und die anderen, die müssen auch alle raus. Also beim Morgenappell zur Ewigkeit, da kann keiner einfach so in seiner Koje liegen bleiben. Da kommt für alle mal das Gericht. Und die einen dürfen die Ewigkeit mit Jesus verbringen, das ist der Himmel. Und die anderen, die müssen eben die Ewigkeit ohne Jesus verbringen und das ist die Hölle. Und die spannende Frage ist, wo man dabei ist. Und ich erzähle diese Friedhofsgeschichte nicht, um irgendwie was Spannendes zu erzählen, sondern um uns auf unsere eigene Auferstehung vorzubereiten. Also die Mühe mache ich mir nicht, um zu erklären, wie Totenauferstehung möglich ist. Da habe ich keine Ahnung, kann ich euch nicht erklären. Ich kann euch nur sagen, dass Jesus das machen kann. Der Lazarus hat übrigens keine Silbe darüber gesagt, wie es auf der anderen Seite war. Also da hatte ja nur zwei Schwestern. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass die den genervt haben. Sag mal, was hast du denn erlebt und wie war es denn nun? Kein Ton hat er gesagt. Als der Paulus gepredigt hat, da war es auch schon ein bisschen später geworden, da hat es einen vom Balkonfenster runtergehauen, eingeschlafen während der Predigt. Der Paulus hat ihn auch wieder zum Leben erweckt und der Paulus hat weiter gepredigt und nicht der, der mal kurz tot war. Also das sind so für mich die Zeichen oder die Hinweise, wo ich sage, wenn heute irgendjemand was erzählt, er war schon mal tot und hätte den Himmel gesehen, sage ich mir, in der Bibel habe ich nicht einen Bericht, wo das mal gemacht wird, mit der einzigen Ausnahme, das ist Jesus selber. Die einzige Frage, die nach deinem Tod eine Rolle spielt, ist, ob du Jesus vertraut hast. Und darin entscheidet sich unser Schicksal. Und wenn wir ihm vertraut haben, dann können wir zum Leben auferstehen. Von Natur aus, sagt die Bibel, ist der Mensch tot. Wir haben keine Beziehung zu Gott. Und weil diese Beziehung eben fehlt, das nennt die Bibel tot. Also tot bist du, wenn du keine Beziehung mehr zu deiner Umwelt hast. Und in diesem Todeszustand befinden sich alle Menschen bis zu dem Moment, wo Jesus sein Machtwort spricht, wie damals am Grab von Lazarus. Und Jesus will jeden rausrufen aus dem Grab der Schuld, aus der Gruft der Sünde, aus dem Versteck der Vorurteile, aus der Höhle der Hoffnungslosigkeit, selbst wenn man für sich keine Hoffnung mehr hat. Jesus, der hofft für dich. Und selbst wenn ein sein Leben zum Hals raushängt, Jesus kann das Leben neu machen. Und wenn er diesen Lazarus rund erneuert hat, dann hat er das heute genauso drauf bei uns. Dann kann er dein Leben genauso wieder rund machen, dass das wieder läuft. Jesus sagt von sich, ich bin die Auferstehung. Und die Auferstehung ist nicht nur eine Sache, die irgendwann später mal kommt, sondern die Auferstehung ist eine Person, die jetzt da ist. Und mit dieser auferstandenen Person, mit Jesus, kannst du jeden Tag reden, kannst ihn fragen, kannst ihm Danke sagen und jeden Tag mit ihm rechnen, ganz egal, wie dein Alltag aussieht. Amen.